Wenn ich mich nicht täusche, dann haben wir vorher gemeinsam die israelische Nationalhymne gesungen, zumindest die Melodie. Der Text ist natürlich etwas anders. Ich denke, das ist eine gute Zeit, um das zu bestätigen. Ich habe allerdings heute den Eindruck, dass ihr Angst vor mir habt. Ihr seid alle ganz dahin. Freut mich, dass ihr wenigstens da seid. Das ist mir schon klar. Hier ist auch ein Heizkörper. Du bist unsere Zuversicht. Wir haben ja schon in den letzten Wochen über den David des Öfteren gesprochen, auch über die verschiedenen Auswege und Abwege, die er versucht hat, um aus Depressionen herauszukommen, aus der Verzweiflung zu entfliehen. Das begann letztes Mal mit dem Kapitel 27, wo er sich zu den Feinden begeben hat, weil er sich gesagt hat, dann bin ich vor dem Saul sicher. Das Interessante ist, wenn man diese Kapitel liest, die letzten paar Kapitel aus dem ersten Buch Samuel, dass nicht nur der David, der Verfolgte, sondern auch der Verfolger Saul, alles andere als in guter Stimmung war. Genau genommen wird in Kapitel 28 berichtet, wie Saul völlig am Ende war. Die Feinde waren aufmarschiert und er wusste sich nicht mehr zu helfen. Das Endergebnis davon ist das gewesen, dass er zu einer Hexen gegangen ist, zu einer Totenbeschwörerin, um etwas über die Zukunft zu erfahren, wie das weitergeht. Auch der David wird eigentlich als jemand beschrieben, der ziemlich am Ende war. Soweit, dass er, Kapitel 29 ist es dann, dass er gegen sein eigenes Volk gezogen ist in den Krieg. Das ist sicherlich nicht das, was normal ist für Leute, die zu Gottes Volk gehören. Ist in beiden Fällen der Fall gewesen. Interessant ist, wenn man hineinschaut in diese Kapitel, dass Gott beide durch Ungläubige gewarnt hat. Sowohl den Saul, als er zu dieser Hexe, zu dieser Totenbeschwörerin gegangen ist und gesagt, nö, hat sie gesagt, das mache ich nicht, der Saul hat es verboten, so etwas. Und trotzdem hat Saul darauf bestanden. Und beim David war es so ähnlich. Da kamen die anderen Fürsten der Philister und sagten, dieser Knabe, über den sie gesungen haben, Saul hat 1000 erschlagen und David den 10.000, der soll hier bei uns mitkämpfen, das gibt es nicht. Wenn man in dem 28. Kapitel weiterliest, dann stellt man fest, Saul versinkt letztlich in Verzweiflung. Als er die Botschaft hört, morgen wirst du mit mir hier im Totenreich sein. Bei David war das ganz anders. Der wird zurückgeschickt von seinem Lehnherrn sozusagen. Und als er in den Ort kommt, den er ihm gegeben hat, um dort zu wohnen, nach Ziklag, da war nichts mehr zu sehen. Die Stadt war niedergebrannt und kein Mensch mehr war mehr da. Die Frauen der Leute, die Kinder, alles weg. Es wurde ziemlich rau, wir werden da gleich noch drauf eingehen. Aber etwas, was bei David ganz anders ist als bei dem Saul, war, was wir hier im 6. Vers lesen. Aber das Vertrauen auf Gott, den Herrn, gab ihm neuen Mut, heißt da. David setzte sein Vertrauen auf Gott mitten in dieser schwierigen Situation. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Zuweilen ist es ja so, dass wir uns auch in solch ähnlichen Lagen befinden, nicht unbedingt im Krieg, zum Glück. Aber man folgt Gott und man hat den Eindruck, es wird alles immer nur noch schlimmer. Das können persönliche Probleme sein, das kann Probleme sein in der Familie oder in dem Bekanntenkreis oder sonst irgendwie. Man hat irgendwie den Eindruck, dieser wunderbare Psalm, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, ist eben nur ein schöner Psalm. Aber mir wird nichts mangeln, davon merke ich nicht so sehr viel davon. So geht es leider manchen. Wie können wir dann von Zuversicht sprechen? Wie können wir dann von Sieg sprechen? Ich denke, dass dieser Text, das 30. Kapitel des ersten Buchs Samuel, uns da einige Antworten gibt. Zunächst mal, Gott schenkt neue Hoffnung. Gott schenkt neue Hoffnung. Wir haben gerade eben gesungen, wenn uns Not und Sünde überfällt und verhindern will das Leben, dann bist du der Treue, der uns hält und du willst uns vergeben. Das ist es, was der David hier erlebt hat. Mitten hinein in dieser schweren Situation, wo alle weg sind, wendet er sich an Gott. Er war, wie ich vorher erwähnt hatte, so verzweifelt gewesen, dass er Gottes Volk verlassen hat, zum Feind übergelaufen ist. Ich weiß nicht, wer so etwas schon mal erlebt hat, aber es gibt so manche Situationen, wo man sich sagt, warum nicht besser mit den Wölfen heulen, statt dagegen anzukämpfen. Den ersten Versen wird eigentlich ein ziemlich böses Erwachen beschrieben. Die kommen zurück, sehen die Situation und sie werden gehen nicht gerade freundlich mit dem David um. Die Kompromisse mit dem Feind führen letztlich zu einem totalen Verlust. Sie sind hilflos. Kompromisse, das müssen wir uns merken, führen nie zu einer Lösung. Es kommt hier in diesen Versen vor, das kommt kurz davor und kurz danach wiederholt vor, da wird immer wieder von Amalek gesprochen. Es sind die Amalekiter, die hierher gekommen sind. Und wenn wir in das Alte Testament hineinschauen, dann können wir feststellen, dass es nicht einfach nur ein Stamm ist, der unter vielen anderen, die es da gegeben hat, sondern dass damit ein bestimmter Typ von Menschen, bestimmter Typ von Herausforderung beschrieben wird. Nämlich Leute, die bewusst sich gegen Gott aufgelehnt haben und gegen ihn aufgestanden sind. Im 5. Buch Mose, im 25. Kapitel, wird es beschrieben, da wird gesagt, die Amalekiter, erinnert euch daran, als ihr durch die Wüste gezogen sind, wie sie die Schwachen und die Kranken, diejenigen, die am Schluss des Zuges waren, überfallen haben. Und dann wird eine furchtbare Konsequenz gesagt. Da wird als Schluss gesagt, der Herr führt Krieg gegen Amalek von Generation zu Generation. Sicherlich nicht angenehm. Das ganze Leben übrigens des Saul war dadurch eingeschlossen. Wir haben dieses Kapitel nicht behandelt, weil es nicht direkt David ist, sondern Saul. Im ersten Buch Samuel, im 15. Kapitel, bekommt Saul den Auftrag, gegen die Amalekiter vorzugehen. Und er macht es mehr schlecht als recht. Teilweise ja, anders mal nicht. Es ist diese Stelle, wo es dann heißt, wo er dann sagt, ja, ich habe ein paar übrig gelassen, um Opfer zu bringen. Und Samuel sagt zu Saul, Saul, Gehorsam ist besser als Opfer. Ein sehr wichtiger Punkt. Das Schlimme ist, und ich möchte jetzt nicht zu viel auf Saul eingehen, aber im nächsten Kapitel wird beschrieben, wie Saul fällt im Krieg. Seine Söhne sind bereits tot und er ist schwer verletzt. Und die letzten Sätze, das Letzte, was passiert, das wird erst im ersten Kapitel des zweiten Buchs Samuel berichtet. Da kommt ein junger Mann, zu David und gratuliert ihm als König und sagt, dein Feind ist niedergefallen, ist gestorben. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Hat offensichtlich dem Saul den letzten Stoß gegeben, damit er nicht lebendig in die Hände der Feinde fällt. Und David fragt ihn, wo kommst du her? Und er sagt, ich bin ein Amalekiter. Das war der erste schwere Schritt von Saul gegen Gott und es war der letzte Schritt in seinem Leben. Böses Erwachen. Völlige Erschöpfung ist das andere, was hier deutlich wird in diesen Versen. Es sind nicht nur die Leute, sondern auch der David, sie sitzen da und es heißt hier so drastisch und sie weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Kann man sich gut vorstellen, wenn die ganzen Familien und alles in Gefangenschaft sind und keiner so richtig weiß, wo sie sind. Ehrlich gesagt, ein Leben in der Sünde führt immer zu Entsetzen. Ein Leben in der Sünde führt immer zu Zusammenbruch. Und er führt auch zu falschen Reaktionen. Das kann man bei den Leuten von David sehen. Die waren so wütend und so niedergeschlagen über die ganze Situation, dass sie den David steinigen wollten. Haben ihn zum Sündenbock gemacht, du bist an allem schuld. Wenn wir dir nicht gefolgt wären, dann würde auch alles großartig laufen. Stimmt zwar nicht, aber solche Dinge werden dann oft gesagt. Aber dann wird hier auch das andere gesagt, was ich schon erwähnt habe, nämlich eine echte Erweckung. David wendet sich wieder an Gott und setzt sein Vertrauen auf Gott. Depressionen aus Verlust von Leben, unerwarteten Schlägen, Angriffen von Freunden, dem Bewusstsein von persönlicher Schuld, an das hat der David mit Sicherheit in dem Augenblick auch gedacht und an den falschen Wegen, die er eingeschlagen hat. Da gibt es nur eins dazu zu sagen, und das ist Selbstanklage und Aufgabe bringt nichts. Da kommt nichts dabei raus. Das Einzige, was wir tun können, ist so wie David zu Gott gehen. Von ihm können wir lernen, auch wenn wir in Sünde gefallen sind, auch wenn wir Fehler gemacht haben, auch wenn wir in Not sind und frustriert sind, ist Gott unsere Zuversicht. Das ist das Erste, was hier in diesem Kapitel deutlich wird. Das Zweite, was deutlich wird, ist, Gott schenkt volles Heil. Gott schenkt volles Heil. Sie machen sich auf den Weg, beziehungsweise bevor sie sich auf den Weg machen, holt David die Priester und sagt, fragt Gott, was wir machen sollen. Das eigene Versagen, die Schuld, der Gedanke, das kann ich nie wieder gut machen, das kann ich nie rückgängig machen, ich habe mein Leben verkorkst, das sollte nicht das letzte Wort sein. Die Tatsache ist, Gott fängt dort mit uns an, wo wir am Ende sind. Nicht dort, wo wir großartig alles leisten, sondern dort, wo wir am Ende sind. Wie können wir das erleben? Wir können das erleben, indem wir uns zunächst mal auf Gott konzentrieren. Die gehen ins Gebet, die haben ja damals hatten die Priester ein Tuch, mit dem sie dann Gott befragt haben. Und das wird hier getan. Sie haben weggeschaut von ihrer Not hin auf Gott. Das ist gut. Das ist gut, weil Gott, der Schöpfer, am besten weiß, wie man eine kaputte Maschine wieder zum Laufen bringt. Und sie haben sich auf Gottes Zusage konzentriert. Gott sagt, macht euch auf den Weg. Ihr werdet alle wiederfinden. Und so sind sie auf dem Weg. Sie haben, das Großartige ist, wir müssen nicht erst besser werden, sondern wir können sofort zu Gott kommen, mitten in der größten Schwierigkeit, mitten in den größten Problemen. Wir können auf ihn setzen. Im Neuen Testament wird es im Römerbrief so beschrieben, im 6. Kapitel. Wir wissen ganz sicher, was wir früher waren, ist mit Christus am Kreuz gestorben. Unser von der Sünde beherrschtes Ich, und das war bei David ja ziemlich sichtbar in diesen Monaten, ist damit tot und wir müssen nicht länger Sklave der Sünde sein. Genauso, sagt Paulus, müsst ihr von euch selbst denken. Ihr seid tot für die Sünde, aber weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid, lebt ihr für Gott. Was für eine großartige Zusage, dass wir uns darauf konzentrieren können. Und dann können wir uns auf Gottes Heil konzentrieren. Sie finden einen jungen Mann, der offensichtlich von den Amalekitern, die die ganzen Leute und das ganze Hab und Gut mitgenommen haben, irgendwo im Feld liegen gelassen wurde, weil er krank gewesen war vor ein paar Tagen. Und David und sein Team nimmt sich dieses jungen Mannes an und er führt ihn dann zu dem Lager der Amalekiter. Etwas, was ich noch erwähnen sollte, es ist nicht die ganze Gruppe von David, die da mitkommen. Da waren einige dabei, die waren so fertig von all dem, was sie erlebt haben, dass sie an einer bestimmten Stelle auf dem Weg einfach sitzen geblieben sind und gesagt haben, wir schaffen es nicht weiter. Und die restlichen sind weitergezogen. Und ich finde es großartig, wie diese ganze Situation zusammengefasst wird. Da steht zweimal hintereinander das Gleiche. David brachte alles wieder. Und das ist etwas, was wir eigentlich als Christen immer wieder erleben können, dass alles von Gott in Ordnung gebracht wird. Im Kolosserbrief wird das so ausgedrückt, im 2. Kapitel, im 9. und 10. Vers: Christus ist Herr über alle Mächten und Gewalten. In ihm wohnt Gott mit der ganzen Fülle seines Wesens und nur durch ihn habt ihr Anteil an dieser Fülle. Das ist ein neues testamentliches Wort, aber das ist, was David hier im Alten Testament schon erlebt hat. Wenn ich zurückkomme zu Gott, dann ebnet er die Wege, dann überwindet er Schwierigkeiten und dann gibt er mir im Endeffekt sogar mehr, als ich vorher gehabt habe. Das wird hier beschrieben. Es stimmt wirklich. Gott ist unsere Zuversicht. Gott ist unsere Stärke. Gott ist unsere Freude. Und deswegen sollten wir ihn loben und preisen. Und dann wird noch ein drittes hier deutlich. Nicht nur, dass Gott neue Hoffnung schenkt und volles Heil, sondern Gott schenkt offene Hände. Da hätte nun wahrscheinlich niemand damit gerechnet, in diesem Augenblick, wo zunächst mal alles weg war und sie dann die Frau und die Kinder wiedergefunden haben, alles, was gestohlen war und noch mehr, was sie dort gehabt haben. David hat am Ende, trotz den Fehlern, die er gemacht hat, mehr erhalten, als er vorher gehabt hat. So ist Gott. Das ist sein Prinzip. Im Joel, einem Buch des Alten Testamentes, da sagt der Prophet zum Volk, im Namen Gottes, ich will euch die Jahre wiedererstatten, die die Heuschrecken gefressen haben. Und wenn man dieses Kapitel durchliest, Joel 2, dann weiß man, dass das geschehen ist, dass als Strafe Gottes, weil sie ihm nicht gefolgt sind. Und trotzdem sagt Gott zu ihnen, wenn ihr zu mir zurückhört, ich will euch die Jahre wiedererstatten, die die Heuschrecken gefressen haben. Das ist, was die Bibel als Gnade bezeichnet. Etwas, das wir nicht verdient haben. Gottes unvorstellbares Geschenk. Wie geschieht es? Das wird deutlich in den letzten Versen von diesem Kapitel. Sie begeben sich also auf den Rückweg und nach einiger Zeit treffen sie die 200, die zu fertig und zu kaputt waren, um mitzukommen. Und David, so heißt es hier, sprach freundlich mit ihnen, obwohl sie es vorher nicht geschafft haben. Er ist aber so ziemlich der Einzige gewesen, der mit diesen Leuten Mitleid gehabt hat. Die anderen haben gesagt, die haben nicht mitgekämpft, also brauchen sie auch nichts. Wir geben ihnen ihre Frau und Kinder zurück und dann sollen sie sich eben aus dem Staub machen. Und David sagt, nein, so ist es nicht. So wird das nicht gemacht bei uns. Er grüßte sie freundlich, heißt es hier in der Übersetzung, in den meisten Übersetzungen steht so ein Wort wie freundlich. Aber im Hebräischen steht da das Wort Shalom, also der Wort Friede. David hat ihnen den Frieden Gottes und seine ganze Fülle, das bedeutet Shalom, zugesprochen. Was für eine tolle Sache, dass uns Gottes zuspricht, gerade solchen, die erschöpft und fertig sind. Ich bin davon überzeugt, obwohl das hier nicht drin steht, diese Gruppe von Leuten, zu denen David den Frieden Gottes zugesprochen hat und sie mit zurückgenommen hat in die Gruppe, das waren hinterher die besten Leute, die er gehabt hat. Wie gesagt, es steht nicht drin, ich kann das nicht beweisen, aber ich würde das sehr stark annehmen. Das ist etwas, was wir im Alltag durchaus lernen können und lernen sollten. In den Sprüchen sind wiederholt solche Verse drin, wo drin steht, dass wir mit den Leuten nicht rau umgehen sollen. Kann ich sehr viel besser. Es steht drin, man soll freundlich mit ihnen, man soll Honig auf der Zunge haben, um die Leute zu ermutigen. Ich habe mir die Frage gestellt, wäre es nicht gut, das einzuüben? Kritisieren ist relativ einfach, also zumindest für mich ist es ziemlich einfach. Oft ist es sogar richtig, aber das ändert nichts, wenn man das macht. Dadurch kann man Leute nicht dazu bringen, etwas anders zu machen. Wir haben in den letzten Monaten über ein Projekt gesprochen, ich möchte nicht in Details gehen. Und da ging es darum, dass verschiedene Leute, die da zusammengearbeitet haben, viele Jahre, sich inzwischen ziemlich in die Haare gegangen sind, weil die einen die Vorstellung hatten, die anderen die Vorstellung. Und dann haben sie alle die Dinge aufgeführt, von der einen Seite und die andere Seite hat ihre Dinge aufgeführt. Und ich habe gesagt, Leute, auf diese Art und Weise löst man keine Probleme. Ehrlich gesagt, am liebsten hätte ich gesagt, ihr benimmt euch wie kleine Kinder. So war es auch. Aber dadurch wird nichts gelöst, es ändert nichts. Deswegen mein Vorschlag, dass wenn er nach Hause geht, dass er euch vielleicht überlegt, wem ihr in der nächsten Woche ein freundliches Wort sagen könnt. Es ist ja bald Adventszeit. Wir haben vorher ein Adventslied gesungen. Ich habe das extra mit reingesteckt, das Adventslied, aus einem ganz einfachen Grund. Dieses Jahr wird uns eine Woche Advent gestohlen. Weil der vierte Advent am 24. Dezember ist. Und von daher könnte man das nächste Woche schon mal benutzen und einsetzen. die Leute, diese Gruppe von 200, die hat es eigentlich nicht verdient gehabt. An der Stelle haben die, die gemeckert haben, recht gehabt. Aber sie haben es geschenkt bekommen. Und wenn wir Gottes Wirken bedenken, dann wird die Haltung zu anderen verändert. Ich glaube, dass der David das schon vorher kapiert hat, nicht erst in diesem Augenblick. Besonders zu denen, die schwächer sind. Und davon gibt es eine ganze Menge. Wir alle, schreibt Paulus im ersten Korintherbrief und in anderen Stellen im Neuen Testament, sind Teil eines Leibes. Wir gehören zusammen. Wir sollten die Schwierigkeiten miteinander tragen und wir sollten uns miteinander freuen, wie es in 1. Korinther 12 heißt. Das ist Aufgabe und das ist Kennzeichen von Christen. Und dann wird zum Schluss deutlich, dass Gottes Fülle, das, was er alles schenkt, kein Privatvergnügen ist. Was David macht hier ist, er nimmt von dem ganzen zusätzlichen Dingen, die er da mitgebracht hat, nimmt einen Teil und schickt das an Leuten aus seinem Volk. Vergibt es an andere, verschenkt es an andere. Als Christen ist uns die Rettung, die durch Jesus Christus gegeben ist, geschenkt. Uns ist volles Heil geschenkt. Und wir sollten diese Freude nicht nur für uns behalten. Und vielleicht auch das noch als zusätzlicher Gedankenanstoß, wäre gerade die Adventszeit nicht eine gute Zeit, um jemand eine Karte zu schreiben oder einen kurzen Brief, da geht auch die Post dann nicht so schnell bankrott, oder ein Telefonat zu führen an jemanden, der das nötig hat. Ich bin überzeugt, dass ihr solche Leute in eurer Gegend kennt. Was mir wichtig ist, das ist zwar die Geschichte von David und seinen Leuten, aber David ist kein Einzelfall. Du kannst völligen Sieg erleben, so wie der David. Das ist nicht die Folge von irgendeiner Kraftanstrengung, sondern das ist die Folge davon, dass er unsere Zuversicht ist, dass er unsere Stärke ist. Ja, es stimmt, Gott schenkt immer wieder neue Hoffnung. Gott schenkt neues Heil, volles Heil. Und Gott schenkt uns auch offene Hände. Und gerade jetzt, wenn wir in die Adventszeit eintreten, sollten wir daran denken und zu Schenkenden werden. Darum geht es in diesen Wochen in besonderer Weise. Und vielleicht als kleiner Hinweis, ich habe nichts gegen Traktate, aber so etwas wirkt mehr als das beste Traktat. Von den ersten Christen haben die ihre Nachbarn gesagt, seht, wie sie einander lieb haben. An der Liebe zueinander und zu den anderen werden wir in erster Linie erkannt. Und ich bin davon überzeugt, dass das auch heute noch das beste Rezept ist, damit eine Gemeinde wächst. Es gibt nicht sehr viele Leute, die in den Himmel hinein kritisiert worden sind, aber es gibt eine ganze Menge, die in den Himmel hineingeliebt worden sind. Und dazu möchte ich euch ermutigen, wollen miteinander beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns Zuversicht, Mut, Freude, Stärke schenkst und dass du uns hilfst, Menschen zu werden, die nicht nur deine Liebe für sich empfangen, sondern die sie an andere weitergeben. Schenk du das uns hier als Gemeinde in Wächtersbach, dass wir bekannt werden hier als der Ort, wo Menschen geliebt werden, wo ihnen deine Kraft und deine Freude vermittelt wird. Wir danken dir dafür von ganzem Herzen. Amen.